The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 10. September. Der Deutsche Bundestag war noch nie ein Ort für nette Kaffeekränzchen. Wo Demokratie in Gebrauch ist, da wird's manchmal ungemütlich und ja, sehr oft auch sehr, sehr deutlich. Helmut Schmidt zum Beispiel, kurz nach dem Misstrauensvotum gegen ihn als Kanzler, der klang im Herbst 1982 so.
Ich habe nur die Absicht, drei Sätze zu reden und ich bitte, mich ausreden zu lassen. Noch habe ich das Recht, hier zu reden.
Willy Brandt konnte auch zu lang, mächtig zu lang, vor der Landtagswahl in NRW, das war im Mai 1985, da sagte er an die Adresse von CDU-General Heiner Geißler, der sei der schlimmste Hetzer seit Goebbels.
Ein Hetzer ist er, seit Goebbels der schlimmste Hetzer in diesem Land.
Was wiederum Bundeskanzler Helmut Kohl sehr erzürnte.
Sie können in Ihrem Parteibüro brüllen mit Ihren Mitarbeitern, aber hier nicht mit uns.
Auch mit Ihnen, wenn Sie die Unwahrheit sagen.
Heiner Geißler tut für unsere Partei seine Pflicht, wie Ihre Leute auch.
Auch Herbert Wehner war kein Kind von Traurigkeit, wenn es darum ging, gegen den politischen Gegner loszuziehen. Im Deutschen Bundestag zog er gegen Franz Josef Strauß zu Felde.
Strauß ist geistig ein Terrorist, habe ich gesagt. Geistig!
Der raue Ton der Vergangenheit ist nun, tja, ich kann es nicht anders sagen, keine Vergangenheit, sondern unsere lautstarke Gegenwart. Gestern bei der Generaldebatte zum Haushalt ging es zu wie auf dem Fußballplatz.
Also wir sind hier jetzt nicht auf dem Fußballplatz, heben Sie sich das fürs Wochenende auf. Wenn das jetzt hier nochmal passiert, so ein Verhalten, schmeiße ich Sie hier raus. Mir reicht es jetzt.
Die beiden rhetorisch bis an die Zähne bewaffneten Kontrahenten Alice Weidel und Friedrich Merz. Sie hatten sich nicht viel zu sagen, aber sie hatten die Stimmung gemeinsam aufgeheizt. Sie?
Ein weiteres Totalversagen dieser Regierung.
Und weiter?
Derjenige, der jeden Morgen zur Arbeit fährt, blutet an der Tankstelle wegen der viel zu hohen Steuern an der Zapfsäule.
Der Kanzler schoss unverzüglich zurück.
Sie sind und Sie bleiben, Frau Weidel, eine destruktive Kraft.
Generell arbeitete sich Friedrich Merz in seiner Rede ordentlich an der AfD ab. Etwa ein Viertel seiner Redezeit ging in Richtung der Oppositionsfraktion im Bundestag und es ging weniger um seine eigenen Ideen.
Das Wort Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe.
Fazit, dieser Debattenstil gehört ja zur Demokratie dazu seit jeher. Aber er zeigt uns nicht die Schönheit eines Gedankenaustausches, sondern er zeigt uns die aggressive Seite des Machtpokers. Alle Beteiligten würden sich und uns, dem Publikum, einen großen Gefallen tun, wenn sie nicht permanent die guten Sitten verletzen würden. Deutschland wünscht sich, da bin ich ganz sicher, nicht mehr rechts und nicht mehr links, sondern mehr Gelassenheit. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Markus Kreber ist der Vorstandschef von RWE, dem Stromgiganten. Und er sagt über die deutsche Krise rund um hohe Energiekosten.
Wir brauchen eine Erhöhung des Stromangebots. Wenn wir hier nicht das Stromangebot erhöhen, sitzen wir hier in 5 Jahren und dann gibt es Verteilungskämpfe um Strom.
Wir hören den neuen Apple-CEO aus der heutigen Nacht mit seiner ersten Keynote. Und wir erinnern uns daran, dass heute um 11 überall die Alarmglocken schrillen. Die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hat sich geäußert zu den niedrigen Füllständen beim Gas in Deutschland. Die liegen nämlich nur bei knapp 55%. Die Zielmarke, tja, die lag eigentlich mal bei 70-80%. Aber Gas ist teuer und die Händler zögern, zu diesen Höchstpreisen einzukaufen. Und die Ministerin wiederum zögert, die Händler anzuweisen. Weil, ja, das klingt logisch, man macht die Füllstände höher, aber das treibt wiederum den Preis und dann wird's jetzt schon teurer.
Wir haben die entsprechenden Instrumente vorbereitet.
Katharina Reiche dazu vorgestern im Bundestag.
Ja, entscheidend ist, dass der Staat handeln muss. Und wir werden handeln, wir sind jederzeit dazu in der Lage, aber der Staat darf nicht selbst zum Preistreiber werden, sonst sind hohe Energiepreise das Ergebnis und unsere Wirtschaft wird noch mehr belastet.
Wer das anders sieht, ist Markus Krebber, promovierter Wirtschaftswissenschaftler von Hause aus und seit 2021 Vorstandschef von RWE, dem großen Energiekonzern aus Essen. 1898 gegründet, 20.000 Beschäftigte, überall auf der Welt aktiv, auch in den USA. Einst waren Atomkraft und Kohle die wichtigsten Zutaten der Energiegewinnung für RWE. Heute zählt der Konzern zu den weltweit großen Betreibern von Wind- und Solarparkanlagen. Also, wie blickt dieser Mann, dieser Markus Krebber, auf die teure Energie in Deutschland? Wie steht er zu diesen niedrigen Gasfüllständen so kurz vor dem Winter? Und jetzt kommt's, wie gefährdet ist eigentlich unsere Energieinfrastruktur? Nachdem ja gerade erst er 5 Kraftwerke vom Netz nehmen musste, weil ein Terrorist einen Sprengstoffanschlag auf RWE-Anlagen verübt hatte. Ich habe Markus Krebber auf die Pioneer 2 eingeladen. Ernste Themen erfordern Zeit und ein gutes Gespräch. Die Langversion hören Pioneers in der App. Auszüge gibt es jetzt hier im Morning Briefing. Einen schönen guten Morgen, Herr Krebber.
Hallo, Herr Steingart.
Warum, Herr Krebber, ist die Energie in Deutschland so teuer?
Wir haben zu wenig Angebot. Erst in Deutschland über Jahrzehnte nur Stilllegung vorgenommen.
Also wir haben es künstlich verknappt.
Ja, wir haben es verknappt, weil bevor wir erst das Neue gebaut haben, um das Alte abzuschalten, haben wir das Alte abgeschaltet, Knappheit erzeugt und jetzt muss zugebaut werden und das dauert. Der erneuerbare Ausbau muss weitergehen und wir müssen die Netze weiter ausbauen. Das ist ein Element. Das zweite Element, was wir aber nicht verschweigen dürfen, ist, Deutschland hat keine idealen Bedingungen für die Energiebereitstellung. Wir sehen, es sieht hier nicht so aus wie in Texas. Hier kommt kein Öl aus dem Boden in Mengen. Mhm. Und hier sind die Bedingungen auch nicht so gut für Solar und Wind wie in Texas oder in Saudi-Arabien. Das heißt, wir sind Energieimportland, wie übrigens aber auch Länder wie Japan und Korea. Da sieht es auch so aus. Ähnlich wie bei uns. Letzter Punkt.
Das heißt, Sie sagen, wir haben nichts und deswegen ist es bei uns teurer.
Letzter Punkt. Wir müssen importieren, wir müssen viel Energie importieren. Letzter Punkt ist, es kommt eine zusätzliche Nachfragegruppe, nämlich die Anwendung von künstlicher Intelligenz. Die haben eine höhere Zahlungsbereitschaft für Strom. Die ziehen die Nachfrage nach oben. Das sind die drei Argumente, warum es teuer ist. Wir brauchen eine Erhöhung des Stromangebots. Wenn wir hier nicht das Stromangebot erhöhen, sitzen wir hier in 5 Jahren und dann gibt es Verteilungskämpfe um Strom. Die energieintensive Industrie will noch was, die künstliche Intelligenz will was, die Elektrifizierung von Wärme und Verkehr will was und wir haben gar nicht genug. Wir müssen zubauen. Weil was zugebaut wird, entscheidet am Ende nicht politische Ideologie, sondern Ökonomie und Technik. Und der Mix ist der gleiche auf beiden Seiten des Atlantiks. Erneuerbare Batterien, Gaskraftwerke. Die politische Aufgabe ist dabei, die Bedingungen so zu schaffen, dass diese Investitionen schnell und effizient kommen und nicht Unsicherheit kreieren, dass Investoren sagen, das ist alles wackelig, wie der Rahmen ist, ich verlangsame mal lieber.
Merken Sie diese Zurückhaltung von Investoren? Ich würde denken, Deutschland hat doch seine große Richtung eigentlich eingeschlagen. Die All-Electric Society ist doch nach wie vor das Leitbild auch jenseits der Grünen geworden, oder nicht?
Ja, weil wir brauchen Strom. Strom wird am Ende in Zukunft die Basis für wirtschaftliches Wachstum, Innovation sein. Denn wenn Sie an alle Technologien denken, KI, Digitalisierung, Roboter, Drohnen, wir brauchen überall Strom.
Wie viel mehr als heute?
Das kann man nicht absehen. Ich weigere mich auch immer dazu, langfristige Prognosen zu machen. Was ich weiß ist, wir sind auf dem richtigen Weg, wenn wir das Angebot an Strom in den nächsten 10 Jahren erhöhen.
Aber mit welcher Zubaugeschwindigkeit geht's beim Strom? Eine Gesellschaft, die sich aus dem Fossilen ja verabschiedet, aus dem Nuklearen auch verabschiedet, muss ja ihren Strombedarf dann über alternative Energien decken. Wo sehen Sie den Strombedarf in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Also wir können im Moment davon ausgehen, dass wir bis Ende der Dekade mindestens mal 10% mehr Strom brauchen als heute. Also das absolute Minimum. Dann müssen wir stillgelegte Kraftwerke ersetzen und so weiter. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich 20% Kapazität zubauen. Das ist auch machbar. Aber dazu muss Stabilität da sein.
Und aber das bringt noch keine Senkung der Preise. Dann kommen wir nur der steigenden Nachfrage entgegen. Wir sprachen ja viele Mittelständler, Herr Gräber, machen sich schon Sorgen, dass die Energiepreise ihr Geschäftsmodell tangieren und zwar so, dass es wehtut.
Absolut. Ich würde es gerne in drei Teilen abschichten. Wir haben einmal das Thema, dass wir natürlich durch die aktuelle kritische Situation im Mittleren Osten und der Sperrung der Straße von Hormuz sehr hohe Gaspreise haben. Und das infiziert auch weltweit die Strompreise. Wenn wir dadurch durchgucken, weil wir im Moment Strompreise von 150 Euro pro Megawattstunde sehen und gucken mal, was der Markt so 2028, 29 sah, dann sind wir bei 70, 75 Euro. Das wird eine Normalisierung sein, wenn sich die Lage hoffentlich entspannt. Dann zu glauben, wir werden weiter sinkende Strompreise sehen, da muss ich leider die Illusion nehmen. Warum? Wir müssen ja kontinuierlich zubauen. Und ich weiß genau, welchen Preis ich brauche, um weiter zubauen zu können. Und da sind die Kosten, die ich habe, ungefähr auf beiden Seiten des Atlantiks auch wieder gleich. Ich kann in den USA nicht billiger zubauen als hier. Das heißt, wenn der Preis nicht da ist, wird nicht zugebaut, dann habe ich auch keine Angebotserhöhung. Warum ist das so? Wir haben zusätzliche Nachfragegruppen durch Elektrifizierung, KI, Digitalisierung. Für die ist das Produkt Strom von grundsätzlicher Bedeutung, aber am Ende im Endprodukt ein geringer Preis, ein geringer Kostenbestand. Das heißt, sie haben eine hohe Zahlungsbereitschaft. Ein Datencenterbetreiber zahlt ihnen fast jeden Strompreis, wenn der Strom verfügbar ist. Diese Nachfrage wird kontinuierlich steigen und wir hecheln hinterher, sozusagen das Angebot nachzubauen. Insofern kann man nicht erwarten, dass die Strompreise sinken. Das wird für große Teile der energieintensiven Industrie, Mittelständler auch, ein Problem sein. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Es gibt da jemand, der ist bereit, mehr dafür zu bezahlen. Und der treibt die Preise, weil es für ihn noch wichtiger ist, den Strom zu haben. Und damit wir nicht in eine Situation kommen, wo dann die neuen Industrien KI-basiert, die energieintensive Industrie, die wir hier im Land nicht verlieren wollen, wegdrückt, brauchen wir eine Differenzierung des Energiepreisniveaus. Und jetzt gehe ich wieder zurück auf andere Länder, die schon jahrelang Energie importieren mussten, wie Japan und Korea. Die haben unterschiedliche Preismodelle für energieintensive Industrie. Das heißt, wir brauchen einen langfristig abgesicherten Strompreis. Es reicht nicht 3 Jahre, es muss 10 Jahre plus sein.
Also ein
sein,
Industriestrompreis.
Damit die Industrie 10 Jahre Sicherheit hat, sonst kann sie nicht investieren. Und wir müssen unbedingt weg davon, dass wir das als Subvention oder Ähnliches beschreiben. Das ist keine Subvention, das ist eine bewusste Preisgestaltung, um nicht in neue Abhängigkeiten reinzulaufen, weil wir alle Chemie und alle Düngemittel importieren müssen, sondern wir wollen die Wertschöpfungsketten hier halten, aber dafür braucht es bewusste industriepolitische Entscheidungen für ein anderes Preismodell. Ansonsten werden die neuen Technologien die rausdrücken.
Und Ihr Kerngeschäft ist heute was?
Unser Kernportfolio ist die Erzeugung und jetzt seit dem Einstieg oder dem Ausbau unseres Engagements bei Amprion auch das Übertragungsnetz. In Deutschland alles und im Ausland primär Erzeugung. Die größten Märkte, die wir haben, sind Vereinigte Königreich, USA, Europäische Union und natürlich mit Fokus auf Deutschland.
Gut, die Politik funkt Ihnen trotzdem immer wieder rein. Dann gibt es noch eine andere Gruppe, das sind nicht Politiker, das sind Terroristen. Die haben sich auch wiederum die Stromkonzerne, nennen wir es ruhig so, als Gegner ausgesucht. Sie hatten erst einen dieser Täter, sie haben ihn auch zu packen gekriegt, beziehungsweise der Staat, aber der hat bei Ihnen Schaden angerichtet und es gab mehrere Kraftwerke, die vom Netz gehen mussten. Sagen Sie, was war da passiert bei Ihrem Umspannwerk in Bergheim?
Ja, es war ein Umspannwerk von Amprion, das ist attackiert worden. Da ist einfach gesprochen Kurzschluss ausgelöst worden, was dann dazu führt, dass die Netze kurzfristig nicht zur Verfügung stehen. Wenn die Kraftwerke den Strom nicht abtransportieren können, müssen die sich abschalten. Und genau das ist passiert, übrigens auch hier in Ostdeutschland. Und das sind schon sehr besorgniserregende Entwicklungen, denn man kann das flächendeckende deutschlandweite Hochspannungsnetz nicht gegen Angriffe komplett schützen. Also, das kann man nicht einhausen oder Ähnliches.
Sie haben das so harmlos erzählt, da hat einer einen Kurzschluss ausgelöst, da war schon Munition am Werk, ein Zünder, also das war eine terroristische Sabotageaktion.
Das war definitiv eine Sabotageaktion, der härteren Aktion. Und vor allen Dingen muss man auch sehen, dass wenn man die Strominfrastruktur attackiert, attackiert man im Grunde genommen eine Lebensader unserer Gesellschaften. Ich meine, Krankenhäuser ohne Strom oder Ähnliches sind keine Vorstellungen, die schön sind.
Was war das Motiv des Täters? Wissen Sie darüber
was? Das wissen wir
noch nicht. Haben Sie eine Vermutung?
Nein.
Warum sind Stromkonzerne so verhasst bei manchen Menschen? Ich liebe Strom, aber nicht alle lieben offenbar Strom.
Kann ich Ihnen nicht sagen. Aber was mich dabei umtreibt, ist vor allen Dingen, was muss jetzt geschehen, endlich, damit auch kritische Infrastruktur, und da würde ich nicht nur die Stromnetze zu zählen, sondern auch Verkehrsinfrastruktur, Digitalinfrastruktur und Ähnliches, besser geschützt wird in Deutschland.
sind Ihre Kraftwerke und die Umspannwerke, gibt es da irgendeine Form von Schutz? Oder ist das, darf ich mir das vorstellen, jeder darf mal?
Nein, wir tun alles, was geht, aber ich glaube, der gesetzliche Rahmen muss überdacht werden. Weil wir sehen ja nicht nur Angriffe auf unsere kritische Infrastruktur von einzelnen Terroristen, Verirrten, sondern durchaus auch, wie die Bundesregierung ja klar gemacht hat, von staatlich organisierten Attacken.
Wobei das sich ja nicht ausschließt, auch diesem Täter, wir wissen noch nichts Genaues, die Behörden haben noch nichts Genaues gesagt über die wirklichen Motive und Hintermänner, richtig?
Korrekt.
Und er hat ja mit so viel Sprengstoff hantiert, dass es nicht im Kaufmannsladen geholt hat.
Definitiv, ja. Aber da müssen wir jetzt die Ermittlungsergebnisse abwarten. Aber ich glaube, was wir klar sein müssen, das muss eine gesellschaftspolitische Debatte werden. Wir werden organisierte, von feindlichen Staaten organisierte hybride Angriffe hier in Deutschland auf unsere kritische Infrastruktur nicht mit Regeln und Gesetzen aus Friedenszeiten bewältigt bekommen.
Was ist für Sie als Vorstandschef, man nennt das ja KPI, die Key Performance Indicator, was ist die Zahl, auf die Sie sozusagen wirklich gucken, die Sie jeden Tag im Blick haben? Ist das der Aktienkurs? Ist das das, was Ihr Finanzer, der Sie früher selber war, Ihnen an Zahlen berichtet aus der Schatulle? Was bleibt hängen?
Natürlich gucke ich mir die Energiepreise jeden Tag an, auch mehrmals.
Ja, auch mehrfach, ne?
Natürlich.
Ja, und was Sie da sehen, macht Sie besorgt, hoffnungsfroh?
Ich glaube, wir sehen immer ein Abbild dessen, wie der Markt die aktuelle Lage einschätzt. Und wenn Sie sich die Energiepreisentwicklung der letzten auch 4 Wochen anguckt, dann sieht das, was den nächsten Winter angeht, so aus, dass wenn wir einen milden Winter bekommen werden, geht alles gut. Wenn der Winter hart wird, dann können es auch deutlich höhere Preise geben und knapp werden.
Mhm. Wie knapp?
Wir laufen in den Winter rein mit den niedrigsten Gasspeicherfüllständen der letzten 20 Jahre, auch niedriger als das kritische Jahr 2022, wo die Russen ja unsere Speicher nicht befüllt haben. Das geht gut, wenn wir einen normalen Winter haben. Wenn wir einen besonders kalten Winter haben, wenig Stromproduktion aus Offshore und Kernenergie, Ausfall, der auch immer einkalkuliert werden muss von Infrastruktur, dann kann es knapp werden. Ich glaube nicht, dass die Versorgungssituation gefährdet ist, aber die Knappheit wird dann zu deutlich höheren Preisen führen, als wir sie heute schon sehen.
Und sagen die Händler, das ist alles so volatil, ich kaufe doch nicht jetzt zu den Höchstpreisen ein und möchte meinen Speicher nicht zu diesen Preisen befüllen, deswegen tun sie das nicht. Müsste die Politik hier eingreifen?
Der Markt organisiert Ihnen keine Versorgungssicherheit. Das gilt auch auf der Stromseite. Dafür ist auch richtigerweise ausgelagert an die Bundesnetzagentur zu entscheiden, ob zum Beispiel Kraftwerke stillgelegt werden dürfen oder nicht aus Versorgungssicherheitsgründen.
Das heißt aber, der Markt ist dysfunktional in einem für mich als Konsument und industrieller wichtigen Punkt.
Nein, der Markt funktioniert immer nur, wenn der Rahmen richtig gesetzt ist. Und Sie können als Gaseinspeicherer nicht sagen, ich wette auf einen kalten Winter und wenn der Winter nicht kalt wird, mache ich Verluste. Nein, Sie gehen mit dem durchschnittlichen Wetter ja in die Kalkulation. Und wenn die Politik sagt, das ist mir aber zu dünn, ich will dicker angezogen werden, deswegen gibt es ja die Mindestfüllstände von Speichern, dann ist das ein besonderes Marktdesign, wo der Markt sich dann wieder darauf einstellt. Wir haben die Instrumente. Es gibt das sogenannte Use-it-or-lose-it-Prinzip. Wenn ich einen Speicher buche, ihn aber nicht ausreichend befülle, kann man mir den Vertrag wegnehmen und neu verauktionieren. Da müssen aber die Mittel, die da sind, auch gezogen werden.
So, das heißt, das empfinde ich als eine indirekte Aufforderung an die Ministerin, hier jetzt an den Winter zu denken und das nicht ganz dem Markt und dem bisherigen Marktdesign zu überlassen.
Das ist eine politische Entscheidung, weil es am Ende eine Risikoabwägung ist. Weil wenn man jetzt eingreift, wird das Geld kosten.
Also was soll sie tun? Ja oder nein? Ja, mehr politischen Druck und Vorgaben machen, dass die Speicher voll sind.
Ich glaube, wir würden als Deutschland besser dastehen, wenn die Speicher jetzt in den letzten Wochen, die wir noch haben, bevor der Winter einsetzt, mehr befüllt würden, als es der Markt selber organisiert.
Das haben wir verstanden. Vielen Dank, Herr Kreber, für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Das ganze Gespräch mit dem RWE-Chef finden Sie auf unserer Seite thepioneer.de oder als Link in den Shownotes. Wer also mitreden will, wie es mit Deutschlands Energiepolitik weitergehen soll, der findet hier eine richtige, eine fachlich fundierte Grundlage. Vielen Dank für seine und für Ihre Zeit.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sprechen heute Morgen alle über den neuen Apple-CEO, der nach gerade mal 8 Tagen im Amt seine erste Keynote gehalten hat, und zwar in Cupertino, wo sonst, in Kalifornien, na klar. Und das Ganze klang so.
And we think the best way to achieve that is with a foldable design. Others have created foldables that just feel like two phones awkwardly stuck together. This results in a square screen that's poorly suited for the way people use them. Scrolling through vertical content feels compromised, and movies are boxed in by oversized black bars, making a larger screen feel much smaller. We started with the experience that we wanted for ourselves, a larger display that feels as natural and intuitive as iPad. Then we brought together thoughtful design with breakthrough engineering in a way only Apple can. And the result is a series of remarkable innovations that we believe will redefine the experience of using a foldable phone. This is iPhone Duo.
Und auch im neuen Pioneer Podcast Frontrunners ist das natürlich das Top-Thema, präsentiert von, tja, von meinem digitalen Bruder, von Gabor 2.0.
The Pioneer Frontrunners, das 5 a.m. Finanzmarkt-Update von Gabor Steingart.
Apple klappt das iPhone auf. Am Abend ist in Cupertino endlich das enthüllt worden, worüber lange spekuliert wurde, das aufklappbare iPhone. Es war das Highlight der Keynote, durch die zum ersten Mal der neue Apple-Chef John Ternus geführt hat. Duo heißt das neue Prestigeobjekt. Der Name könnte sich auch auf den Preis beziehen, denn mit 2.300 Euro entspricht er dem von zwei bisherigen iPhones. Kritisiert wird das auch vom renommierten Online-Portal Macworld. Das Gerät sei enorm teuer. Ein Analyst vom Marktforscher Forrester sagt, Apple riskiere mit dem Faltgerät ein hochpreisiges Zierstück ins Portfolio zu stellen, das letztlich nicht zum Wachstum beitragen werde. Auf der Gegenseite Analysten wie Dan Ives, der bei CNN sagte, das Duo ist das erste Produkt seit 10 Jahren, seit den AirPods, das wirklich etwas bewegen könne. Gene Munster vom Asset Manager Deepwater ergänzt konkrete Zahlen. Er traut dem neuen Gerät zu, im kommenden Jahr 10% des gesamten iPhone-Umsatzes auszumachen. Aus Südkorea kommt Spott. Der US-Account von Samsung lässt Apple ausrichten, man möge Bescheid geben, wenn das Aufwärmen der Reste beendet sei. Und wie haben Anleger reagiert? Zunächst mal alles andere als überzeugt. Die Aktie sackte während der Präsentation zeitweise deutlich ab. Aber zum Ende hin wurde ein Großteil wieder aufgeholt und das Minus zum Handelsschluss war nur klein. Nachbörslich drehte die Aktie ins Plus und heute früh deuten die Vorzeichen weiter nach oben.
Der Frontrunners Podcast, also jetzt in ganzer Länge, 10 Minuten, keine Sekunde länger, zu hören bei Spotify, Apple Podcasts und in der Pioneer App. Einen besseren Start in den Tag gibt es nicht für alle Menschen, die an den Kapitalmärkten investiert sind.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass heute großer Alarm angesagt ist und das, obwohl gar nichts passiert ist. Bislang jedenfalls nicht. Heute ist nämlich bundesweiter Warntag. Damit wird getestet, ob wir, Sie und ich auch korrekt und hörbar gewarnt werden. Sollte es mal eine Bedrohung geben. Also Bedrohung heißt hier Überschwemmung, heißt Unwetter, heißt Terror, heißt Krieg. Um 11 Uhr ertönen Warnsirenen im ganzen Land und auf dem Handy. Da bekommt man nämlich eine Testwarnung. So der Plan. Grässlich klingt dieser Ton, aber er sei effektiv, sagen die Experten. Diesen Warntag gibt's jetzt seit 2020. Die Entwarnung folgt nachher übrigens auch noch um 11.45 Uhr. Ich wäre ja dafür, diesen grässlichen Ton zu ersetzen und zwar durch ABBA und dann einfach ihr Lied auf allen Handys gleichzeitig zu spielen. SOS. Ich wünsche Ihnen einen unaufgeregten Start in diesen neuen Tag. Morgen erwartet Sie Chelsea Speaker in diesem Studio. Bleiben Sie mir, bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.